Da möchte ich euch zuallererst, ja, was denkt ihr, was jetzt kommt? Als Ostfriese müsste ich sagen, Moin sagen. Aber das meinte ich nicht. Ich meinte, zuallererst möchte ich euch ein Buch empfehlen. Ich bin ja solch Mensch mit Büchern, ich habe es immer mit Büchern, aber ein Buch ist mir immer besonders wichtig. Wisst schon, welches ich meine. Ich sprach gestern Abend über Übersetzungen. Ich habe immer so ein Problem mit Übersetzungen. Wisst ihr, wenn jemand in den Grundsprachen arbeiten kann oder jedenfalls so einigermaßen etwas und dann sieht er, was davon gemacht wird, was man uns glauben lassen will, was da steht, da bin ich immer oftmals sauer, richtig sauer. Gottes gutes Wort wird da einfach so verhunzt. Es gibt kaum eine Bibelübersetzung, wo man echt gut bei schlafen kann. Das wissen die Übersetzer auch. Alle schreiben in ihren Vorwörtern, könnt ihr nachlesen. Ja, jede Übersetzung ist ergänzungsbedürftig. Wir sind auch nur Menschen und wir übersetzen so gut wir können. Und wir beten darum, dass jemand kommt, der es nachher besser macht. Na, das schreiben sie nicht da rein. Aber das ist jedenfalls nötig. Und so gibt es gerade in den letzten Jahren immer bessere Übersetzungen. Und zwar besonders vom Neuen Testament. Und ich muss euch sagen, die letzten beiden, die auf den Markt gekommen sind, die letzten drei, erfreuen mich von ganzem Herzen. Das einmal so ein dicker Band, ich weiß nicht, warum die den so dick gemacht haben, haben sogar wahrscheinlich kein billiges Papier, kein teures Papier genommen. Billiges Papier ist immer ein bisschen dicker. Heinz Schumacher, das Neue Testament mit Anmerkungen. Dieses Buch ist deswegen so gut, weil eben die Anmerkungen da sind. Viele, viele Anmerkungen. Man kann also zu jeder Übersetzung, fast zu jedem Vers irgendwas finden, warum der das so übersetzt hat, was das bedeutet. Also keine Auslegungen, sondern zum Text Selbsterklärungen. Also da steht, sie gingen einen Sabbatweg weiter, dann steht mit Sicherheit da unten, wie viele Meter der Sabbatweg war. Nicht, dass man das versteht. Sehr schön. Negativ, wenn ich es sagen soll, die Übersetzung ist auch oft doch freier, als ich das gerne hätte. Die zweite Neuausgabe ist interessant. Da haben sich also Christen aus der Schweiz daran gesetzt und haben die Lutherbibel von 1622, das war die erste Übersetzung, die Luther damals auf der Wartburg hat sich ja versteckt, war so ein Asylant, nicht wahr? Hat er die Bibel übersetzt, das Neue Testament. Innerhalb von 6 Wochen hat der Mann das Neue Testament übersetzt. Könnt ihr euch das vorstellen? Versucht mal, einen Kugelschreiber zu nehmen und dann Schreibblock und das Neue Testament abzuschreiben. Und das in 6 Wochen. Und dann stell dir vor, der hatte kein Pergament, kein Schreibblock, sondern irgendwelche Papierreste. War ja Flüchtling, ne? Schlechtes Papier. Und dann stell dir vor, er hatte keinen Kugelschreiber, sondern Gänsefeder und Tinte. Und da hat der Mann in 6 Wochen nicht nur das abgeschrieben, was schon eine Meisterleistung wäre, sondern hat das von einer Sprache übersetzt, die längst ausgestorben ist, Griechisch, in eine Sprache, die es noch gar nicht gab. Und das war Deutsch. Luther hat erst die deutsche Sprache prägen müssen aus verschiedenen Dialekten. Das war also völlig unterschiedlich. Die Schriftsprache gab es überhaupt nicht. Er hat dann so ein sächsisches Kanzleidialekt, hat er praktisch zugrunde gelegt. Und daraus hat er dann übersetzt. Innerhalb 6 Wochen von einer Sprache, die ausgestorben ist, zu einer Sprache, die es noch gar nicht gibt. Und so gut. Was die Lutherbibel inzwischen nicht mehr so gut erscheinen lässt, ist Folgendes. Man hat immer wieder versucht zu verbessern. Luther ist damit angefangen. Die letzte Ausgabe von Luthers Hand war 1545, also gut 20 Jahre nach der Entstehung des ersten, und das war schon völlig anders. Ich habe zu Hause einen Nachdruck von der 1545 Bibel. Ja, da ist schon vieles geändert gegenüber dieser ersten, von der ich eigentlich denken muss, das kann man nur mit Gottes Hilfe und nur durch den Heiligen Geist überhaupt schaffen. Das war, ist einfach ein Wunder. Da sind also diese Brüder aus der Schweiz dabeigegangen und haben diese Lutherbibel von 1522 sich vorgeknöpft und haben jetzt uralte Sprachteile, so wie Sintemalen und sowas, das haben sie rausgeworfen, haben dafür ein vernünftiges deutsches Wort reingebaut, aber sehr behutsam, dass es auch vom Sprachfluss her schön passt, gut gemacht. Zweitens haben sie, da wo Luther offensichtliche Übersetzungsfehler hatte, gibt es natürlich immer auch, die haben sie ausgemerzt. Und drittens, da wo Luther absichtlich verkehrt übersetzt hatte, gibt es auch. So halte man nun dafür, dass der Mensch gerecht werde, ohne des Gesetzes werken, allein aus Glauben. Und das allein steht nicht da. Das heißt nur, damit er die Botschaft von dem Glauben und der Gnade Gottes so richtig dick unterstreichen konnte, hat er dann das allein das dahingeschrieben. Und das haben sie dann einfach dezent weggelassen, ohne Kommentar, nicht, weil es ja nicht im Grundtext steht. Ein sehr, sehr schönes Neues Testament. Dazu haben diese Brüder dann noch irgendwie so eine sehr schöne Eigenschaft, nämlich dass sie nicht geldgeil sind. Da kriegt man so ein Neues Testament schon für 1,90 Euro oder so. Also ganz günstig. Und so eine Bibel in Leder gebunden, sehr fein, für 29 Euro. Das ist schon richtig, richtig liebe Leute sind das. Daran sieht man das. Ich hätte mir diese beiden Empfehlungen fast sparen können, denn inzwischen gibt es etwas noch Besseres. Und das ist denn das Letzte, was es vorläufig gibt. Das ist dieses Neue Testament hier. Ein Herr Jansen, seines Zeichens Kanadier, seines Zeichens Theologieprofessor, der in der Feta in Basel bei Külling, bibelgläubige Universität, theologische Universität, unterrichtet hat, hat dieses Neue Testament herausgegeben. Also wenn ihr das bekommen könnt, besorgt es euch. Kostet 12,85 Euro, ist richtig Geld, weiß ich. So viel wie eine Pizza und ein Coca. Wenn ihr euch das also nicht kauft irgendwann mal, tut ihr was für eure Gesundheit, tut was für die Umwelt und habt ein schönes Neues Testament dafür. Ein sehr gutes. Dieses Neue Testament ist in fast allen Teilen ganz präzise. Also jedes Mal, wenn ich reingucke und vergleiche, und ich weiß ja auch zum Teil, was im Grundtext steht, dann sage ich, ja, das, da haben sie es mal gut getroffen. Das ist gut, so muss man das sagen. So ist es richtig. Was zum Nachteil, und jetzt kommt auch etwas Negatives, zum Nachteil mit sich bringt, manches kann man schlecht lesen, also vorlesen. Wird ein bisschen stuckerig. Das ist nun mal so. Die griechische Sprache und die deutsche Sprache haben nicht so viel miteinander zu tun, als dass man das so eins zu eins locker flockig übersetzen könnte, wenn man es genau machen will. Das bleibt dabei. Ich will euch ein Beispiel sagen. Überall da, wo im Neuen Testament die Gemeinde Jesu Herde genannt wird, die Herde, hütet die Herde Gottes, da steht dieses Wort Herde in der Verkleinerungsform. Aus gutem Grund. Ihr hier seid zwar eine ganze Menge Leute, aber ihr seid nicht die Herde, nicht mal die Herde in Iserlohn. Die ist Gott sei Dank noch ein Ende größer. Nicht? Da gehören noch ein paar mehr dazu. Halleluja, da bin ich froh drüber. Und deswegen hat es der Heilige Geist zugeordnet, dass die Apostel, wenn sie von der Herde, von der Gemeinde als Herde schrieben, Herde in der Verkleinerungsform schreiben. Bis auf eine einzige Übersetzung ist dem überhaupt nicht Rechnung getragen worden. gibt nur eine Übersetzung, Fritz Henning Bader, wer vielleicht davon gehört hat, der schreibt, hütet das Herdlein Gottes. Dem klang das Herdlein zu niedlich und da hat er es folgendermaßen, hütet die, Klammer, kleine, Klammer zu, Herde Gottes, nicht? Da weiß man, dass es eben in der Verkleinerungsform steht. Man ist, hat also eine genaue Information über das, was im Grundtext steht. Nur wenn du das vorliest, hütet die kleine Herde, das klingt ein bisschen stuckelig, nicht? Also mein Vorschlag, dieses hier kaufen, jeden Tag 4 Stunden lesen, nein, fleißig darin forschen, und wenn ihr im Hauskreis oder sonst wo in der Bibelstunde vorlest, dann nehmt ihr euch die Elberfelder, die Schlachter oder die Lutherbibel oder gute Bibel, die ihr habt, und lest es davor. Aber im Hinterkopf wisst ihr, wie es ganz richtig heißt. Er erklärt auch oft, warum er so und so übersetzt hat. Ich sagte gestern, der Genitiv, also der Wem-Fall, nicht Wem-Fall, der dritte Fall, hat 24 verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten in der griechischen Sprache, 24 Bedeutungsmöglichkeiten. Und er schreibt dann darunter, warum er das in diesem Fall so übersetzt hat. Nicht? Man kann es auch anders übersetzen, so und so und so, aber ich habe mich entschieden, aus dem Grund, das so zu übersetzen. Finde ich toll. Nicht? Dann, wenn man das anders sehen will, habe ich euch gestern diesen Spruch von Galater 2, Vers 20 als Beispiel genannt. Was ich aber lebe im Fleisch, da lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes. Man kann es richtig übersetzen, im Glauben an den Sohn Gottes. Man kann es richtig übersetzen, im Glauben, der mir vom Sohn Gottes geschenkt ist. Es ist alles okay. Oder man kann es so stehen lassen, wie es da steht, im Glauben des Sohnes Gottes. Er hat Glauben und an diesen Glauben hänge ich mich einfach an. Und das ist auch wahr. Aber ich wäre froh, wenn ich wüsste, dass man es so und so aber auch anders verstehen kann. Nicht? Wisst ihr, da halten manchmal unsere Brüder Prediger eine dicke Predigt über eine Bedeutung und vielleicht wissen sie gar nicht, dass man es auch ganz anders übersetzen kann, dass es dann auch noch richtig ist. Ich habe so den leichten Verdacht, dass Gott gerade die griechische Sprache gewählt hat, was uns ja doch ein bisschen wundert. Es hätte ja doch viel eher Hebräisch sein können oder Aramäisch oder aber Lateinisch. Denn das Weltreich war das Römische Reich, das damals existierte. Aber gerade deswegen, weil diese griechische Sprache so vielschichtig ist, unheimlich vielschichtig. Da kann man Dinge ausdrücken, die man in Deutsch gar nicht ausdrücken kann. Und ich glaube, dass nicht eine Übersetzung alleine die Sache in den Griff bekommt, die gesagt werden soll, sondern alle möglichen Übersetzungen zusammen, die unterschiedlichen Aspekte geben. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Da steht im Hebräischen, die Freude des Herrn. Gottes Freude ist unsere Stärke. Aber das kann auch bedeuten, die Freude an dem Herrn oder die Freude, die der Herr uns schenkt oder die Freude und so weiter. Nicht? Und das alles zusammen ist unsere Stärke. Nicht eins von dem, was gerade unsere deutsche Sprache so am flüssigsten ausspricht. So, und da findet ihr in diesem Buch, ohne dass ihr jetzt extra noch Griechisch lernen müsst, wäre gut, wenn wir es könnten, ganz ehrlich gesagt. Wisst ihr, dass es keine muslimische Koranübersetzung in Englisch oder Deutsch gibt? Wenn ihr einen deutschen Koranübersetzung kauft oder eine englische, dann sind das in christlichen Verlagen herausgegebene Übersetzungen. Der Islam sagt, die Leute sollen gefährlich Arabisch lernen. Das ist die Sprache, in dem ja, er das empfangen hat, sagt von dem Gabriel, und zum Donnerwetter sollen sie bitte das lernen gefälligst. Nicht? So. Die meisten tun es nicht und plappern bloß die Texte, ohne sie jemals zu verstehen. Das ist, was dann mal rauskommt. Aber immerhin vom Prinzip her ist ja gar nicht so dumm. Nicht? Wäre ja gut, wenn wir die Sprache könnten. Aber weil wir da ja nun alle nicht mehr die Zeit und Lust und Kraft und Energie, weiß ich was haben, bin ich immer froh, wenn es hilfreiche Übersetzungen gibt. Also das Neue Testament in deutscher Fassung von Herbert Janssen mit TZ. Übrigens herausgegeben, das hat mich auch interessiert und gefreut, Verlag Friedensbote. Friedensbote, das ist so ein Missionswerk, das missioniert, ich glaube in Russland, irgendwo im Osten, Ex-Sowjetunion, diesen Ländern da missionieren, und die haben dieses Buch ausgegeben. Wer Interesse dafür hat, ich lege es hier auf diesen Ständer und dann könnt ihr es nachher mal angucken oder abends nehme ich es wieder mit. Wenn ihr das unbedingt haben wollt, schenke ich es euch. Jetzt kommen wir endlich zur eigentlichen Frage, die wir hatten. Woher weiß ich, dass das alles stimmt? Wir haben viel über die Bibel gehört, über Gottes Wort. Und ja, und wenn ihr so uns Christen, wenn wir uns so reden hören über die Bibel, dann haben wir den Eindruck, die glauben das. Ja, woher wissen wir das eigentlich? Weil uns der Pastor bei der Konfirmandenunterricht das eingetrichtert hat, oder unsere Eltern, ich stamme aus einem frommen Haus, mein Vater war Afrika-Missionar, nicht, da habe ich ja morgens Andacht, mittags abends, Andacht, sonntags nachmittags Andacht, immer. Nicht? Da habe ich das von Kindesbeinen an eingetrichtert bekommen, was mir aber ehrlich gesagt nicht so dolle geholfen hat. Es musste eine Zeit in meinem Leben kommen, wo ich mich so richtig emanzipiert habe davon. Ich weiß, als ich Student war, da habe ich dann Zugang zu großen Bibliotheken gehabt und da standen dann die griechischen Philosophen und der Nietzsche und Kant und boah, was habe ich das gefressen, nicht? Ja. Bis Gott mich dann endlich wieder auf den Teppich gekriegt hat. Gesagt hat Hans-Peter, das ist ja alles ganz gut und schön, dass du jetzt dich umguckst und deine Freiheit hier zelebrierst, aber gehst verloren dabei. Das wusste ich, glücklicherweise. Und ich vergesse nie den Augenblick, wo ich in meinem Studentenzimmer vor so einem weißen Gartenstuhl, da hatten sie da stehen sollen, das war so mein Mobiliar unter anderem, weiß lackiert, da habe ich mich hingekniet und habe gesagt, Herr Jesus, hier ist ein Sünder. Du bist gekommen, Sünder selig zu machen, hier ist einer. Da hat er mich angenommen. Das weiß ich noch ganz genau. Und auf einmal wusste ich etwas. Wie das die Bibel weiß. Ich wusste noch mehr in dem Moment. Darauf werde ich noch kommen. Zunächst einmal, wenn ich heute den normalen Religionsunterricht an unseren Schulen, besonders an den höheren Schulen, betrachte. Ich habe 6 Kinder, deswegen weiß ich, was da so läuft. Die lernen zur Hauptsache, was alles nicht ist. Also, die Bibel, die Evangelien sind nicht von den Evangelisten geschrieben. Die Wunder haben nie stattgefunden. Die Worte, die da angeblich Jesus gesprochen hat, sind nur zu maximal 15% überhaupt authentische Jesusworte. Das wissen die so genau, die Wissenschaftler. Als wenn sie das irgendwo dabei gewesen wären. Aber sie waren nicht dabei, also keine Sorge. Dieser Trend kam eigentlich erst mit der Aufklärung auf, dass man anfing, an der Bibel herumzumäkeln und herumzukritisieren. Lessing, Schiller, der von der Glocke, der Typ, nicht der, und Wilhelm Tell, der Schiller, der hat da solche Thesen verbreitet und später dann haben die Theologen das dann aufgenommen, viele. Der wichtigste Name heißt Schleiermacher, später ein Herr Bultmann, andere, die haben, ja, die Bibelworte, Bibel ist völlig wahr. So wahr, wie Hänsel und Gretel oder Rotkäppchen und der Wolf. Da ist ja auch ein wahrer Kern drin, Rotkäppchen und der Wolf. Man soll nicht fremden Leuten nachlaufen im Wald, nicht? Und wenn es dann noch ein Wolf ist, dann frisst er die Oma auf. Also vorsichtig, geh nicht mit fremden Onkels. Ist ja eine Wahrheit. Und insofern ist es auch die Bibel wahr. Also eben auf der die Stufe von Sagen und Mythen wird das gestellt. Und die Forderung gerade des von mir genannten Bultmann hieß, man muss die Bibel entmythologisieren. Als ich im Schuldienst war, habe ich also viel für die Lehrerfortbildung getan. Ich habe also Lehrerfortbildung betrieben und Ausbildung von Junglehrern, und als Dank und Anerkennung hat sie uns einmal so ein Universitätswochenende gestiftet, und dann durften wir da hingehen und waren überall Ehrengäste und sehr willkommen und so weiter. Ich habe mich natürlich dann in die Theologievorlesung hineingemacht, weil mich das hier interessierte. Ich habe noch einen Satz im Ohr. Da stand der Professor, ein bekannter Mann, bekannter, großer Name. Meine Damen und Herren, ebenso verhält es sich mit der Legende von der Beschwörung des Seesturms. Ich musste erstmal, das musste bei mir erstmal also ziemlich einen Umweg rattern in meinem Gehirn, bis ich wusste, was er meint. Er meint den Bericht von der Stillung des Sturmes. Die Legende von der Beschwörung des Seesturms. Gut. Und dann führte er Folgendes aus. Natürlich kann ein Mensch nicht auf dem Wasser gehen. Das spezifische Gewicht eines Menschen ist 1,7, ich weiß nicht genau, wie viel es war. Und das Wasser trägt ab einem unter 1, nicht wahr? Das wissen wir ja, dann schwimmt es rum. Und deswegen geht der Mensch unter. Aber die ersten Christen wollten damit andeuten, wie groß und mächtig ihr Jesus ist. Ich war ja zu feige, so einem Hörsaal, und ich war ja nur fremd da, nicht? Aber ich ärgere mich heute noch, dass ich nicht gedacht habe, Herr Professor, nun hören Sie mal zu. Wozu sollen die sagen, dass Jesus groß und mächtig ist, wenn er nicht mehr über Wasser laufen konnte? Was konnte er dann? Die Heilungen sind auch alle nur Legenden und Mythen. Und all das andere auch. Und die Erlösung vom ewigen Tod ist auch nur ein Mythos. Und die Auferstehung. Ja, sagen die, Jesus ist auferstanden. Aber, das müssen wir richtig verstehen, er ist im Kerygma auferstanden. Im Kerygma. Ja, und da sind wir armen Laien dann richtig ein bisschen dumm dran. Was ist im Kerygma? Ist das der Hinterhof von Jerusalem oder was? Nein, Kerygma heißt auf Griechisch Verkündigung. In der Verkündigung ist er auferstanden. Also, Jesus war gestorben, aber dann setzt sich der Petrus hin oder stellt sich hin und sagt, Jesus lebt. Und wenn er dann von Jesus so überzeugend redet, dann ist der Geist Jesu in ihrer Mitte etwa so, wie wenn man bei euch in Iserlohn, in Köln, die Zauberflöte von Mozart aufführt, dann ist der Geist Mozarts im Raum. Insofern, aber nur insofern, ist Jesus auferstanden, falls er denn als historische Person überhaupt gelebt hat. Versteht ihr, warum die Kirchen so leer werden? Also ehrlich gesagt, wenn das alles wäre, was ich zu erwarten hätte dort, mit schönen Wörtern und sehr sozial und sehr philosophisch, weiß ich was, aufgepeppt, du, da will ich auch nicht hingehen. Ehrlich. Denke ich im Vortrag, wo ein vernünftiger Philosoph ist oder ein vernünftiger Soziologe oder ein vernünftiger Psychologe meinetwegen seinen Vortrag hält, die sind nämlich wenigstens vom Fach. Ne? Was haben wir mit Gottes Wort gemacht? Amputiert bis zur Unkenntlichkeit. Am Ende bleibt nur noch übrig. Einerseits ein Mythen- und Sagenbuch, aber andererseits ein Buch, das uns in Zwänge bringt, das uns Angst und Schrecken einjagt, das man auf keinen Fall Kindern in die Hand geben darf, weil sie dann Angst kriegen. Das ist die Bibel für viele, viele Leute hier. Und die Leute, die wenigen, die dieses Buch noch ernst nehmen, das sind Fundamentalisten. Ich bin, wenn man das Fundamentalist nennt, von ganzem Herzen gerne Fundamentalist. Du, In meinem Alter sowieso nicht mehr so schlimm. Die werden allmählich so ein bisschen husch, ne? Ich bin gerne Fundamentalist, wenn es so verstanden wird, dass jemand Gottes Wort beim Wort nimmt. So wie es Martin Luther sagt, mein Gewissen ist gebunden in Gottes Wort. Hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir. Und dann, ob sie ihm das Todesurteil sprechen oder nicht, das sei ihm dann auch zwar nicht egal, aber er konnte sich ändern, nicht? Ja, gebunden an Gottes Wort. Ich will euch einige Gründe nennen, die mich nicht überzeugen, das will ich nicht sagen, aber die mich freuen. Der erste Grund, warum ich überzeugt bin, dass die Bibel Gottes Wort ist, ist die innere Stimmigkeit. Im Propheten Jesaja 34, Vers 16 steht Folgendes. Forscht nach in dem Buch des Herrn und liest. Es fehlt nicht eins von diesen. Keins vermisst das andere. Denn der Mund, mein Mund, sagt Gott, hat es geboten und mein Geist, er hat sie zusammengebracht. Also die Aussagen der Bibel vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung sind ineinander stimmig. Das ist nicht so, dass einmal gesagt wird, 2 mal 2 ist 5 und dann nachher wird gesagt, 2 mal 2 ist 3, sondern 2 mal 2 ist 4 und das kannst du nachlesen, wo du willst. Wobei wir sehen müssen und mit großem Staunen und Freude feststellen, dass wir es mit einer zunehmenden Offenbarung zu tun haben. Was Gott dem Abraham sagt, waren wunderbare Sachen. Aber der David wusste viel mehr von Gott. Und wenn ihr dann die Jesaja-Propheten zum Beispiel liest und die anderen Propheten, die wussten noch viel mehr. Und dann kam der gute Freund Daniel, der ja eigentlich in Wirklichkeit gar nicht zu den Büchern der Propheten gehört, sondern zu den Schriften, der wusste noch viel mehr. Dem hat Gott so ganz, ganz viel gezeigt, bis in unsere Zeit hinein. Und dann die Apostel, die wussten noch viel mehr. Da war der Herr Jesus geboren, da war er Mensch geworden, da war er gestorben für unsere Sünden und auferstanden und zum Himmel gefahren. Das war eine ganz neue Situation, eine zunehmende Offenbarung. Und so müssen wir dann auch, wenn wir die Bibel lesen wollen, die Bibel lesen. Wir können nicht erwarten, dass wir bei der Geschichte von Kain und Abel gleich den ganzen Heilsplan Gottes finden, nicht? Dazu brauchen wir noch den Epheserbrief zum Beispiel, wo ganz viel Wunderbares über die Ökonomie, über die Haushaltungen, so heißt es dort, Ökonomie, griechisch, ja, Gottes steht. Da verstehen wir. Aber das entwickelt sich. Deswegen brauchen wir das ganze Buch, damit wir nicht so plötzlich so vor der ganzen Größe und der ganzen Fülle stehen und wie ein Ochs vorm Scheunentor, ne? Ich werbe immer dafür, dass wir die ganze Bibel lieben und lernen und lesen. Paulus sagt einmal der Gemeinde, den Ältesten der Gemeinde von Ephesus, ich habe euch den ganzen Ratschluss Gottes mitgeteilt. Den ganzen Ratschluss Gottes. Schön, ne? Und das dürfen wir auch, weil wir die ganze Bibel abgeschlossen haben. Fertig. Am Ende des ersten nachchristlichen Jahrhunderts war die Offenbarung Gottes fertig niedergelegt. Und wir dürfen sie heute in Händen haben, großartig übersetzt teilweise und Gott so dankbar sein dafür. Ach, was bin ich Gott für die Botschaft seines Wortes dankbar. So großartig, dass wir das haben. Da kann man mit leben und da kann man mit sterben, ne? Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, fragt ein Liederdichter, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist nicht um 1000 Welten, aber um dein Wort zu tun. Etwas anderes, was uns überzeugen kann, dass die Bibel Gottes Wort ist, sind die erfüllten Verheißungen. In eurem Heftchen, das ich euch mitgegeben habe, habe ich hinten nicht alle erfüllten Verheißungen aufgeschrieben. Die habe ich zu Hause. Das ist so umfangreich. Ich wollte es erst da dranhängen, aber dann wurde es dick geworden. Ganz viele. Es gibt Hunderte und Tausende von erfüllten Verheißungen. Ich habe nur die Stellen aufgeschrieben, wo es ausdrücklich heißt, auf dass die Schrift erfüllt würde. Oder auf das erfüllt würde, was geschrieben steht. Die Stellen habe ich euch rausgesucht. Dinge vorhergesagt, ja, die man einfach schlichtweg damals noch nicht wissen konnte. Der ganze Leidensweg Jesu. Verstellt euch vor, als die Psalmisten die Psalmen schrieben, gab es noch keine Kreuzigung. Dieses grausame Mordinstrument war ja erst später von den Persern erfunden worden, von den Römern dann übernommen. Als David zum Beispiel den 22. Psalm schrieb, wo die Kreuzigung beschrieben wird und sie leicht wiederfinden kann, wenn man nachliest, da gab es das noch gar nicht. Oder ich erwähnte Daniel. Daniel, da wird von den vier künftigen Weltreichen gesprochen. Eins war schon da, das waren die Babylonier, und dann kamen die Assyrer, und dann kamen die Babylonier, dann kamen die Perser und Meder, und dann kam das römische Weltreich. Das griechische Reich und das römische Reich, ja, sowas. Wobei Perser und Meder eins waren, das waren die vier Weltreiche. Die gab es zu der Zeit aber ja noch nicht. Da war gerade das babylonische Weltreich da. Wisst ihr, wie sich unsere Bibelwissenschaftler geholfen haben? Ja, das ist ja auch ein Beweis dafür, dass das Buch Daniel ja überhaupt erst im ersten oder zweiten nachchristlichen Jahrhundert geschrieben sein kann. Sonst könnt ihr ja gar nicht wissen, dass es mal ein römisches Reich gibt. Ja, und dann kommen dieselben Forscher, das sind ja immer fleißige Leute, Forscher. Da haben sie in Qumran, habt ihr von Qumran gehört, von den Funden in den Höhlen. Da sind Schriften, die schon längst vor Christi Geburt geschrieben waren. Und was gab es dabei? Teile vom Danielbuch. Also, aber da wird nicht widerrufen. Im Gegenteil, irgendwann steht im Spiegel oder im Stern ein großer Artikel, wie unglaubwürdig die Bibel ist, die Wissenschaftler haben es herausgefunden und so weiter. Wenn man das widerlegt, da steht nie was in so einer Zeitschrift, das machen die nicht. Ne? In den letzten Jahren sind so viele Artikel gegen die Bibel geschrieben worden, ob das der Fokus ist oder Stern oder überall findest du solche Anfeindungen und Anzweifelungen, nicht? Und das wird hineinlanciert, nicht etwa von Atheisten, sondern von Theologen. Weil sie uns Fundamentalisten in die Knie kriegen möchten. Dass wir doch das nicht mehr alles glauben. Naiv. Blöd. Als ich Student war, kam plötzlich ein Buch auf den Markt und wir haben das begeistert, obwohl es irre teuer war. Uns gekauft und gelesen, waren so froh darüber. Von einem Dr. Werner Keller, und die Bibel hat doch recht. Das ist inzwischen in vielen Auflagen erschienen, jetzt als Bildband auch noch. Und die Bibel hat doch recht. Archäologische Funde. Das war ein weiterer Beweis, ich sage mal in Anführungsstrichen, Beweis für die Wahrheit der Bibel. Da wurden Dinge ausgegraben, Sinnflut hat es nie gegeben, sagen uns die Theologen, ist alles nur ein Mythos. Da hat man die Sinnflut ausgegraben, meterdicke Sedimentschichten an Stellen, die weit über Meeresspiegel liegen und nicht durch Verschiebungen entstanden sein können und so weiter. Ne? Oder Ausgrabungen von Städten, die in der Bibel genannt werden. Zum Beispiel die Stadt Jericho haben sie die Mauern ausgegraben, 11 Meter dicke Mauern. Das waren die Mauern, die damals von Gott umgepustet sind, als sie mit ihren Posaunen da rummarschierten, erinnert euch. 11 Meter dick waren die Mauern, immerhin ganz schön dick, ne? Dieses Buch mit den archäologischen Wahrheiten, das hat uns so gefreut. Wir waren doch so dumm, nicht? Und so ängstlich, sollten die Wissenschaftler vielleicht doch recht haben. So waren wir damals. Und dann sind wir damit mit dem Buch, den freudestrahlend zu unserem Professor, das war so ein ganz leutseliger, den durfte man immer ansprechen, Helmut Kittel, ein ganz bekannter Theologe, wir hingelaufen, der Professor, ist nicht wunderbar, dass es das Buch gibt. Da hat er uns angeguckt, hat gesagt, ja, schönes Buch, hat er gesagt. Bloß der Titel ist ganz schlecht. Wenn Sie bezeugen, die Bibel hat doch recht, dann müssen Sie das Zeugnis der Bibel nicht über alte Städte, die ausgebuddelt sind, glauben. Das Zeugnis, das die Bibel über Sie sagt, dass Sie ein verlorener Sünder sind und dass Jesus Sie retten will. Und wenn Sie das bekennen, dann geben Sie der Bibel recht. Vorher noch nicht. Für die war es völlig klar, dass das, natürlich, wenn die Bibel sagt, da war Jericho und so war das, dann war das da. Da braucht man keine großen archäologischen Forschungsergebnisse dazu. Das war für die klar. Naja, für uns war es damals nicht so klar, wir haben uns riesig gefreut. Er sagt, guck, da wissen wir es mal wieder. Unser Gott hat doch recht in seinem Wort. Viele, viele, ein ganz dickes Buch ist das, wo ganz viele Beispiele stehen, ganz, ganz viele Beispiele. Wie sieht es eigentlich mit den naturwissenschaftlichen Aussagen aus? Da sagt man ja, die Bibel ist kein Naturkundebuch, deswegen müsst ihr das könnt ihr überlesen, das stimmt. Du, es stimmt doch. Die Bibel macht ganz wenig naturwissenschaftliche Aussagen. Zweitens, die Bibel macht die naturwissenschaftlichen Aussagen nicht in der Sprache des 21. Jahrhunderts. Da hat ja kein Mensch verstanden damals, nicht? Die Bibel ist aber absolut korrekt. Und es gibt einige Dinge in der Bibel, die hypermodern sind. Zum Beispiel, ich weiß nicht, jetzt sage ich etwas, haut mich nicht, aber es stimmt. Es gibt Sprachforscher, die wollen überhaupt nichts von der Rippe wissen, aus der angeblich so über unsere deutschen Übersetzer, das sind ja nur die deutschen Übersetzer, die Eva gemacht ist. Sie sagen, das, was da steht, bedeutet eigentlich eine Zelle. Hey, Klonen, nicht? War das nicht aus der Zelle? In jeder Zelle des Menschen ist das ganze Erbgut, die ganzen Gene programmiert. Das ist alles da, in jeder einzelnen Zelle. Wenn wir uns morgens die Haare kämmen und ärgern uns, dass da Schuppen runterfallen, in jeder Hautschuppe sind alle unsere Daten von unserem ganzen Leib, inklusive Kreislauf und gespeichert. Unglaublich, nicht? Natürlich konnte man das damals nicht verstehen. Und im Grunde ist auch egal, ob man Zelle übersetzt. Es gibt eine Übersetzung, wo Zelle steht, konsequent. Oder Rippe, wie Luther das damals geglaubt hat, dass man das, weil er sich nicht anders vorstellen konnte, hat er gesagt, aus einer Rippe, das ist immer schon mal was Handfestes. Ja. Da kann man so eine Eva schon ein bisschen leichter basteln. Wir sind heute eigentlich der Meinung, aus einer Rippe ist schlecht, aber aus einer Zelle ist einfach. So könnte ich euch Beispiele nennen vom embryonalen Zustand des Ungeborenen, des in den Anfängen, all das steht schon da. Nur eben in der Sprache des 10. Jahrhunderts vor Christus. Da hörte sich das dann nicht so an, wie wir das heute sagen würden. Weil wir die Wissenschaft das alles sehr sauer benannt und abgegrenzt hat und so weiter. Also wenn schon, dann würde ich auch nicht, ich würde nicht so schnell sagen, also naturwissenschaftlich stimmt das alles nicht. Nee, nur eben die Sprache ist eine ganz andere. Ein großer Grund, warum man gegen die Naturwissenschaftlichkeit der Bibel und die exakten Aussagen wettert, ist das Thema Wunder. Die Naturwissenschaft geht grundsätzlich nicht vom Wundern aus. Alles hat Ursache und Wirkung. Und zwar im Rahmen der bestehenden Naturgesetze. Wenn ich hier ein Buch nehme, lass es los, dann klatsche es nach unten, wegen Gravitation, wegen Erdanziehung, klar, Naturgesetz. Die Juden sehen das übrigens heute noch anders. Und ihr wisst, bei den Juden gibt es also außerordentlich begabte Naturwissenschaftler. Aber für sie ist immer noch das, was wir Naturgesetze nennen, Handlung Gottes. Also ich lasse das los und Gott legt es da unten hin. Es ist alles, was geschieht, Wirkung Gottes. Das ist ein anderer Aspekt, nicht? Anderer Blickwinkel. Wenn ich jetzt sage, Wunder gibt es nicht, dann habe ich mich nach dem, was man heute Naturwissenschaft, normal als Naturwissenschaft bezeichnet, korrekt ausgedrückt. Nur, bei der Naturwissenschaft stellt man ja auch das Vorhandensein Gottes nicht in Rechnung. Ein Gott, der keine Wunder tut, ist kein Gott. Ich bin so froh, dass ich einen Gott habe, der Wunder tun kann. Er kann die Naturgesetze außer Kraft setzen für einen Augenblick oder für immer oder wie er will. Und er kann mit einem Wort Dinge schaffen, die es vorher nie gegeben hat. Wir haben einen großen Gott. Und da liegen wir natürlich quer mit der Naturwissenschaft. Das müssen wir uns klar machen. Ich lag vor einigen Jahren im Krankenhaus sehr, sehr schwer krank. Auf der Station war ein Freund und Bruder als Krankenpfleger beschäftigt, der Hans Hermann. Hans Hermann war sehr traurig, hat viel für mich gebetet. Och, ich wurde da auch so ganz doll behandelt, ganz lieb. Von Hans Hermann und von den anderen auch, weil die ihn so gerne mochten. Aber ich war sehr schwer krank. Die Ärztin, die sah, wie Hans Hermann so traurig war, und sagte ihm: Hans Hermann, es gibt keine Wunder. Lassen Sie sich das doch einfach mal gesagt sein, es gibt keine Wunder. Hans Hermann, in dem Moment hat er nicht widersprochen. Was soll er auch sagen, nicht? Er hätte ja so gerne gewünscht, dass ich wieder auf die Beine komme. Gut, dann eines Tages hat Gott das Wunder bei mir getan. Da ist sie losgerast, hat den Chefarzt geholt. Gucken Sie sich unseren Wunderpatienten an, ja, nicht? Als ich entlassen war, hat sie die ganze Abteilung auf dem Flur zusammengeholt, hat sich von mir verabschiedet, was nicht normal ist, nicht üblich ist. Wer schon mal im Krankenhaus war, weiß das. Und dann hat sie vor allen zweimal gesagt: Herr Grabe, Sie haben eine echte Wunderheilung erlebt. Vor allen. Diese Frau, die aufgrund ihrer wissenschaftlichen Ausbildung ja nun völlig überzeugt war, es gibt keine Wunder. Aber Gott hat sie überzeugt, es gibt Wunder. Ich erzählte gestern von unserer lieben Schwester Eta Linnemann, Professor Dr. Eta Linnemann, eine absolut liberale Theologin, die nichts von Wundern, das gibt's alles nicht. Ich darf die Geschichte erzählen, sie hat sie mir erzählt und ich darf sie erzählen. Eines Tages sagte sie, sie hätte durchgefeiert, das war schwer im Kopf, und saß an ihrem Büro. Da kommt eine Studentin und legt ihren Zettel hin: Darf ich darüber meine Examensarbeit schreiben? Ich war so: Ja, schreiben Sie mal. Da habe ich raufgeguckt auf den Zettel. Die raus und tschüss, Semesterferien fingen gerade an. Sagt sie, und dann erzählt sie mir, guckt sie sich den Zettel dann irgendwie an, und da stand folgendes Thema drauf: Wunder im Neuen Testament, Gedankenstrich, Wunder heute. Sie ist sofort aufgesprungen, da war sie ganz, ganz klar, nicht wahr? Hinterher hat sie überall gesucht. Sie wollte ihr sagen, unmöglich, darüber können Sie nicht schreiben, mit so einer Arbeit fallen Sie überall durch, bei mir ist recht und können Sie nicht machen, ne? Aber die hat die Studentin nicht wiedergefunden, und die hat auch die Heimatadresse, da war die nicht, oder irgendwo im Praktikum, aber weiß ich, wo hat sie nicht erreichen können. Hat sie gesagt, na, sollte schreiben, gebe ich ihr eben keine 5, ist ja meine Schule, kriegt sie 4 und Sache erledigt. So ging sie damit um. Dann kam dieses Mädchen wieder mit ihrer Arbeit, hat sie so schön die Heilungsberichte aus der Bibel und Heilungsberichte aus dem, das war noch im 20. Jahrhundert, aus dem 20. Jahrhundert. Erweckungen, Wales, Amerika, Korea, überall wo, Deutschland, nicht? Jawohl, wo Gott Menschen geheilt hat, wo Gott Wunder getan hat, Hudson-Taylor und all die Glaubensdinge von Georg Müller und was alles, hat sie da wunderschön dargestellt und verglichen mit den Wundern in der Bibel. Die Professorin, die hat das gelesen, nochmal gelesen, nochmal gelesen. Dann hat sie, es war inzwischen das Semester wieder angefangen, die Studentin zu sich ins Büro gerufen, die kam ganz blass an, man hat ihr gesagt, mit der Arbeit fällst du durch. Ja, und dann stand sie da. Und statt dass die Professorin ihr Kopfschütteln und sagt, was haben sie sich denn dabei gedacht, stellt die Professorin eine ganz andere Frage. Sagen Sie, ist das wahr? Gottes Geist hat sie angesprochen, sie hat mir gesagt, sie hat nicht schlafen können, sie war so kaputt. Wenn das wahr ist, ist meine ganze Theorie verkehrt. Alles verkehrt. Und die Studentin, die hat ganz früh gesagt, ja, wissen Sie was? Heute, da war gerade zufällig, wie Gott so seine Zufälle macht, nicht? Da war gerade zufällig in Braunschweig, das war die Stadt, wo sie Professorin war, eine Europatagung, weiß ich was, ich glaube, weiß ich, Deutschlandtagung, Europa, weiß ich, der Geschäftsleute des Vollen Evangeliums. Kommen Sie doch einfach mal mit hin. Und hat die Schwester, die Studentin gebetet, hat gesagt, Herr, lass heute Wunder passieren. Richtig so unwiderlegbar eindeutig. Und da hat Gott dieses Gebet erhört. Blinder, ich weiß ja, wie was. War so eindeutig, dass man da überhaupt nichts an Manipulationen auch nur denken durfte, wenn man einigermaßen ehrlich war. Vor den Augen der Frau Professor geheilt worden. Da ist sie hingelaufen, hinterher, als zu Ende war, zu dem Referenten und gesagt, sagen Sie, ich, so und so, ich bin die und weltbekannte Frau. Was habe ich da eben erlebt? Ganz einfach. Wir haben einen Gott, der Wunder tut. Wussten Sie das gar nicht, Frau Professor? Nein, nein, das wusste ich nicht. Das habe ich bis zu diesem Augenblick für unmöglich gehalten. Redner da, der hat ihr gesagt, wissen Sie was? Sie brauchen den Heiligen Geist. Ja, wie kriegt man denn das? Ja, müssen Sie bekehren. Ja, aber ich bin doch Frau Professor Doktor Lizenziat, Pfarrerin, sie hat also alle möglichen Titel, die man so sammeln kann, hatte sie. Ne? Da sagte er, das hilft Ihnen ja alles nichts. Wir brauchen das neue Leben von Gott. Und da hat diese stolze, kluge Frau sich hingekniet, hat ihr Leben dem Herrn Jesus übergeben. Kurze Zeit später hat sie ihre ganzen Bücher, alles zum Altpapier gefahren. Weg, soll vernichtet werden, soll nicht mehr, hätte sich für viel Geld verkaufen können. Alles raus. Ich habe noch mitgeholfen, damals ihre Wohnung auszuräumen. Und von da fing sie dann an, ihren Kollegen, den vielen tausend Theologiestudenten, Werkzeuge in die Hand zu geben, wo sie prüfen können, ist diese Wissenschaft überhaupt Wissenschaft? Ist das überhaupt die Wahrheit? Sind die überhaupt? Oder fehlt ihnen einfach nur etwas, nämlich das Entscheidende, die neue Geburt, das Leben aus Gott, der Heilige Geist in ihnen, der uns alleine und erstmalig zeigen kann, dass Gottes Wort wahr ist. Die Bibel geht davon aus, dass es Wunder gibt. Du auch, ne? Oder? Ist jemand, der glaubt, dass es keine Wunder gibt? Ja, ich glaube, dass jeder das von uns glaubt. Das wären wir nicht hier in so einem Raum, dann hätten wir einen anderen heute. Ja, irgendeine evangelische Akademie oder irgend sowas hätten wir dann. Schwestern und Brüder, wir sind so glücklich, dass wir Gottes Wort glauben dürfen. Ich könnte noch mehr Gründe sagen, warum man Gottes Wort glaubt, aber ich fürchte, das reicht uns alles noch nicht. Mir würde es nicht reichen. Zunächst einmal möchte ich, könnt ihr noch zuhören? Ist aber schon spät. Ich habe keine Uhr hier. Habt ihr irgendwo eine Uhr? Da kann ich nicht sehen, dass du es an der. Hier, fragen wir den Direktor. Dürfen wir noch ein bisschen? Gut. Was sagt die Bibel über sich selbst? Die Bibel sagt über sich selbst, dass sie lebendig ist. Das lebendige Wort Gottes. 1. Petrus 1, Vers 23. Denn ihr seid nicht wiedergeboren aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem ihm durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Das ist eine Aussage der Bibel über dich selbst. Es ist lebendig und bleibendes. Diese Aussage finden wir häufig. Gottes Wort ist lebendig. Es schafft Leben. Der Glaube kommt aus der Predigt, die Predigt kommt aus Gottes Wort. Gottes Wort schafft Leben. Gottes Wort ist wirksam, es wirkt. Ich möchte euch etwas bitten, wenn ihr mit Leuten über den Glauben redet, bringt nicht zu viele Argumente, bringt meist nicht viel. Sagt ihnen Gottes Wort. Ich habe festgestellt, wenn ich mit ungläubigen Leuten, die noch gar nicht gläubig sind, die überhaupt keine Verbindung haben, keinen Anschluss haben, wenn ich ihnen Worte aus der Bibel sage, nicht alle Worte, natürlich. Sie müssen schon eine Botschaft für Ungläubige enthalten. Da hören sie zu. Das Wort hat Kraft, das ist wirksam. Das andere, was ich tue, ist, ich frage sie, ich überfalle sie geradezu unhöflich. Sagen Sie, darf ich für Sie beten? Die sind so perplex, dass sie meistens Ja sagen. Und ich bete meist immer mit zu Augen. Und wenn ich die Augen wieder aufmache, dann stehen sie da und Tränen kullern. Wie kommt das? Weil die Leute an die Hand genommen worden sind und in die Gegenwart Gottes geführt sind. Die haben sich da noch nicht bekehrt. Die Tränen sind einfach nur Ergriffenheit in dem Moment. Aber immerhin schon mal ergriffen werden, nicht? Das ist doch schon mal was. Während wenn ich ihnen ihr Glauben widerlege, ich habe das früher ja so mit wachsender Begeisterung gemacht. Damals gab es so viele Kommunisten, wird ja wiederkommen, nicht? Das ist ja jetzt wieder in Gang. Aber damals gab es so Spartakus und wie die alle hießen. Und ich hatte mich so auf die eingeschossen. Und dann habe ich die gestellt zum Gespräch, nicht wahr? Und dann, ach ja, wenn du 100 solche Gespräche geführt hast, dann bist du ja fit, nicht? Ganz zum Schluss habe ich sie gefragt, ja, hast du denn überhaupt schon mal kommunistische Manifest gelesen? Nö. Ne? Ach so, nicht so. Das war ziemlich arrogant von mir, ich weiß das. Du, ich habe keinen einzigen von diesen Leuten für Jesus gewinnen können. Im Gegenteil, die haben sich geärgert, haben gesagt, das passiert dir nicht noch einmal. Sind in die Parteizentrale gelaufen und haben sich erstmal richtig schlau gemacht. Nicht? Also das Argumentieren, ihr lieben Leute, das ist es nicht. Gottes Wort hat Kraft. Ich sehe noch die Ulla. Die Ulla kriegt so ein kleines Heftchen. Worte aus der Bibel hieß das. Da stand, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Er ruft zu den Jürgen. Jürgen war so einer von unseren Brüdern. Hey Typ, komm mal her. Ist das wahr? Jürgen sagt, ja, ich habe es erlebt. Das ist wahr. Ich war einer von solchen. Genau wie du. Bin gekommen zu Jesus. Und er hat mich erquickt, hat mich heil gemacht. Bin nicht mehr süchtig. Alles gut. Wo kann ich das kriegen? Hat sich bekehrt noch am gleichen Tag, die Ulla. Sieh sie noch, wie sie da sitzt und sich freut, dass sie einen Heiland hat. Gottes Wort ist kräftig, lebendig, wirksam. Die Bibel sagt von sich, ich lese euch ja mal ein paar Aussagen vor. Das Wort Gottes ist ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Die Felsen harter Herzen, Vorurteile, ein Feuer. Feuer, das aufräumt mit allem, was so im Wege ist, im ganzen Dickicht, im ganzen Dschungel von Meinungen, die so gegen Gottes Wort stehen. Ein Spiegel nennt Gottes Wort sich, ein Spiegel. Ich habe mich oft in den Spiegel beguckt und Schreck gekriegt. Auch heute noch, gebe ich mal so. Same der Frucht hervorbringt, reinigendes Wasserbad, eine Lampe, die unseren Weg bescheint, Regen und Schnee, die das Land erfrischen, ein schneidendes Schwert, ein Bogen der Rache. Das Wort sagt, es habe Kraft, Glauben zu erwecken. Und es ist Milch für Säuglinge. Seid begierig nach der lauteren Milch des Wortes Gottes für die Kleinen. Nicht? Ja, wir kleinen Babys, wir müssen tüchtige Milch haben, aber aus dem Milchstadium müssen wir nachher auch noch rauswachsen, aber auch noch feste Speise essen können. Es ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen. Gottes Wort sagt, ihr könnt euch fortfahren, ihr habt es alles in dem Heft stehen, so vieles über sich aus. Eine der wichtigsten Aussagen der Bibel über sich selbst ist folgende: Es ist inspiriert durch den Geist Gottes. Der Heilige Geist hat dieses Wort selbst gegeben. Wisst ihr, mir rutscht es auch manchmal raus, aber ich bin dann immer ein bisschen traurig. Paulus hat gesagt, Petrus hat gesagt, nein, es ist Gottes Wort, was da steht. Der Heilige Geist hat durch Petrus gesagt, so ist es richtig. Ne? Es hat Autorität, es ist nicht irgendein Text. Und ich will euch noch sagen, was mir weh tut. Mir tut weh, wenn man irgendwelche Späßchen mit Bibeltexten macht. Also, hast was verloren, suche, so werdet ihr finden. Mich, da meint Jesus verlorene Seelen mit, die verloren sind und die er suchen gegangen ist und erlöst hat durch seinen Kreuzestod. Da kann man nicht einfach so einen lockeren Spruch von machen. Versteht ihr, was ich meine? Im alten Bund gab es das Gebot, und das gibt es heute noch, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht unnützlich führen. Und das gilt auch für sein Wort. Also zum Spaß, so als flotten Spruch, benutzen wir Gottes Wort nicht. Das ist heiliges, Gottes heiliges Wort. Gottes lebensschaffendes Wort. Das ist so... Ich weiß, ich muss aufhören. Ich möchte euch das aber doch noch erzählen. Ich will nur von Israel erzählen. Die haben eine andere, die ticken da anders als wir Christen manchmal. Da hat man in Israel einen Briefmarkensatz herausgegeben, antike Synagogen. Da gibt es ja noch manche, die noch erhalten sind, manche, die sind noch Ruinen, Trümmer, haben sie schön fotografiert. Ihr wisst, wie die Philatelisten das machen, die haben so kleine Briefmarken etabliert da drin und dann haben sie die mit Post mit Werten versehen und als Postwertzeichen ausgegeben. So viel, so schön, so gut. Aber dann kennt ihr die Briefmarkensammler. Das ist ja ein Völkchen für sich. Vielleicht ist ja auch jemand Briefmarkensammler. Jedenfalls sind die beigegangen mit der Lupe, haben sie das ganz genau geguckt. Und was fanden sie? Eine Synagoge, ich glaube in Alessandria, eine Ruine, fotografiert. Und im Fenster der Synagoge war ein Stein, das heilige Tetragramm. J-H-W-H, der heilige Gottesname, der meist Jehova oder Yahweh ausgesprochen wird, aber geschrieben wird er mit den vier Buchstaben J-H-W-H. Das fanden die da mit ihrer Lupe. Das haben sie dann gemeldet, weil Unmöglichkeiten, Sakrileg, das darfst du nicht machen. Und das kam schließlich in die Knesset. Die Knesset ist das Parlament Israels. Und was ich euch sage, es war, da hat man dann lange beraten, was werden wir mit den Briefmarken tun. Einstampfen, 10.000, 50.000, ich weiß nicht, wie viel Stück es gab, heilige Gottesnamen einstampfen, kannst du nicht machen. Verbrennen, allein der Gedanke schon tut weh. Wisst ihr, was sie beschlossen haben? Das kommt in die Bank von Israel, in den Tresor. Und wenn der Messias kommt, er möge entscheiden, was mit dem Brief machen soll. Das ist ein realer Beschluss der Knesset Israels. Merkt ihr, so heilig gehen die mit dem Gottesnamen um. Und so heilig gehen sie auch mit der Tora um, mit dem Gesetz. Lasst uns auch davon, so ist es so ein Schatz, so etwas Kostbares. Da macht man keine Späßchen oder keine Lockansprüche drüber. Gut, denk mal darüber nach. Es ist wirklich für mich, mir kommen die Tränen über, die Freude über das Wort Gottes und die Einmaligkeit und die Souveränität dieses Wortes, die Kraft. Und dann lass uns auch heilig mit umgehen. Ja? Schön. Die Bibel sagt viel über sich selbst. Manche Leute sagen, es gibt Widersprüche in der Bibel. Gibt es Widersprüche in der Bibel? Ja, ich habe immer wieder Widersprüche gefunden. Da gibt es Hasen, die als Wiederkäuer benannt werden, bis ich begriffen habe. Wusstet ihr, dass die Hasen wirklich wiederkäuen? Die Hasen fressen ihren Kot das zweite Mal, weil da nur so viele Nährstoffe drin sind. Und dann sind sie insofern auch Wiederkäuer. War also doch richtig, war gar nicht so verkehrt. Ich habe im Laufe der Zeit so viele Widersprüche gefunden in der Bibel. Im Moment weiß ich keinen einzigen. Sie alle aufgeklärt haben bei fleißigem Nachlesen und Forschen und Beten. Und auf einmal ist, ach so ist das, ja klar, kein Widerspruch. Ne? Also, es hat mal ein Amerikaner, ein reicher Amerikaner, ein Riesenvermögen ausgesetzt. Wer mir einen Widerspruch in der Bibel zeigen kann, kriegt Millionen, ich weiß wie viel Dollar. Der sitzt heute noch auf seinem Geld. Da sind natürlich viele angekommen, könnt ihr euch vorstellen, ne? Wollten das Geld verdienen. Und er hat ihnen allen gesagt, ne, guck mal, hast dich getäuscht. Und die Leute sind abgezogen, waren zufrieden damit. Prozess hat es nicht gegeben, dass jemand das Geld nur verlangt hat. Es gibt keine Widersprüche in der Bibel. Wohl in unseren Übersetzungen, wohl in unseren Überlieferungen, da kann schon mal was falsch gelaufen sein. Aber nicht im Wort selbst. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wort. Und Herr, schenk uns eine große, tiefe Freude und Dankbarkeit für dieses wunderbare, heilige Wort. Das Wort, das uns Licht und Heil verkündet, Freude verkündet. Das Wort, das sich als treu, als bewährt erweist. Gott, sollten wir leben? Wie sollten wir leben ohne dein Wort? Danke, dass du uns beschenkt hast mit diesem wunderbaren Reden aus deinem Mund. Auch da, wo es sehr streng ist und sehr ernst ist, da geben wir ihm Recht und sagen, ja, Herr, du hast Recht. Dein Wort ist die Wahrheit. Dein Wort übertreibt und überzieht nie. Sondern wenn du etwas sagst, dann hat das Hand und Fuß. Hab Dank für dein Wort. Amen. Und heute Abend wird es darum gehen, das alles reicht mir immer noch nicht. Es gibt noch eine bessere, eine tiefere, eine endgültige Überzeugung. Wäre ja schlimm, wenn wir alle erstmal uns um Archäologie und Naturwissenschaften und Griechisch und Hebräisch kümmern müssten, bevor wir von Gottes Wort überzeugt sind. Nicht? Es gibt noch ein besseres Argument und darum geht es heute Abend.